Heute betreten wir ein dunkles Schlaflabor und begleiten einen Schlafforscher bei seiner Arbeit. Jedoch ist in dieser Nacht nichts, wie es scheint. In dieser Nacht werden seltsame Dinge geschehen und unheimliche Schatten werden ihren Weg in die Realität finden. Ich bin ein Schlafforscher und ich muss die ganze Nacht alleine im Schlaflabor verbringen. Ich habe diese nächtliche Wache schon hunderte Male durchgeführt. Ich fühle mich wohl im Schlaflabor. Es ist wie ein zweites Zuhause für mich. Ich glaube, ich verbringe mehr Nächte hier als in meinem eigenen Bett. Der Raum ist dunkel. Er muss es sein, damit kein Licht in den Schlafraum nebenan gelangt. Und ich starre auf den flackernden Bildschirm vor mir. Der Laborcomputer zeichnet und überwacht die Gehirnaktivität der Patienten. EEG-Hirnwellen. Unendliche wellenförmige Linien, die über den Bildschirm tanzen. Zuerst denke ich, muss ich erklären, was das Schlaflabor genau ist. Der Raum, in dem ich mich gerade befinde, wird als Überwachungsraum bezeichnet. Er liegt neben den Schlafräumen. Es ist ein Fenster in die Wand des Überwachungsraums eingebaut, das es uns ermöglicht, direkt in den Schlafraum zu sehen, ohne hineingehen zu müssen. Das Gute ist, dass meine Hauptaufgabe während der Nacht normalerweise darin besteht, einfach wach zu bleiben und die Dinge im Auge zu behalten. Überwache die Patienten und ihre Hirnaktivität auf dem Bildschirm. Stelle sicher, dass alles so läuft, wie es sollte. An den Wänden der Schlafräume sind Infrarotkameras montiert, damit ich den Patienten auf einem anderen Monitor sehen und sicherstellen kann, dass alles in Ordnung ist. Ich muss sicherstellen, dass die Hirnwellenaufzeichnung gut läuft, dass die Aufzeichnungskabel immer noch an den Köpfen der Patienten befestigt sind und dass die Aufzeichnung frei von Störungen und Interferenzen ist. Trotz all dem ist die Hauptaufgabe normalerweise nur, wach und aufmerksam zu bleiben. Um mich wach zu halten, darf ich im Internet auf meinem Laptop surfen, solange die Lautsprecher natürlich ausgeschaltet sind. Und unter der Bedingung, dass ich ein wachsames Auge auf die Patienten und ihre Signale habe. Später kommt der geistig anstrengendere Teil, die Analyse der Daten. Aber über Nacht muss ich mir darüber noch keine Gedanken machen. Manchmal kann es seltsam hypnotisch sein, die EEG-Hirnwellen kontinuierlich über dem Bildschirm huschen zu sehen. Und ich muss kämpfen, um mich wach zu halten. Aber heute Abend ist alles anders. Heute Abend besteht keine Gefahr, dass ich einschlafe. Ich bin hellwach und habe Angst. Heute Nacht ist nur ein Patient im Schlaflabor. Er liegt im Koma. Also bin ich praktisch alleine im Gebäude. Es gibt niemanden, an den ich mich wenden kann. Niemanden, den ich wecken kann. Das macht diese Sache noch beunruhigender. Normalerweise würde ich einen Patienten nie aufwecken. Es sei denn, das Protokoll verlangt es. Aber das sind keine normalen Umstände. Wenn noch jemand da wäre, manchmal überwache ich mehrere Patienten gleichzeitig, hätte ich ihn längst geweckt. Nicht um ihre Kabel anzupassen, nicht um ihnen ihre Medikamente zu geben, nicht um nach ihnen zu sehen. Einfach weil ich hier jemanden bei mir brauche. Weil die Dinge außer Kontrolle geraten sind. Wie dem auch sei. Er ist der Einzige hier und er liegt im Koma. also könnte ich schreien und brüllen, so viel ich will. Er wird sich nicht rühren. Alles, was ich habe, ist ein bewusstloser Körper als Gesellschaft. Deshalb bin ich hierher gekommen, um mich an sie zu wenden. Normalerweise mag ich die Dunkelheit des Schlaflabors. Es ist das, was ich gewohnt bin. Also saß ich heute Abend, obwohl ich zu Beginn der Nacht das Licht hätte einschalten können, wenn ich wollte, stattdessen ganz bequem im Dunkeln. Eine Frage der Gewohnheit, nehme ich an. Lassen Sie mich eines klarstellen. Ich habe allerlei Dinge gesehen während meiner Zeit hier. Eine Mischung aus Beängstigendem und Panikauslösendem. Ich bin Neurobiologe, spezialisiert auf Schlafforschung, und mein berufliches Interesse liegt darin, Schlafstörungen zu charakterisieren und neue Behandlungen dafür zu finden. Ich hatte mehrere Patienten mit Schlafparalyse, die hysterisch aufwachten und mir von Dämonen erzählten, die versucht hatten, sie zu töten. Sie zeichneten sie auf Papier, um sie mir zu zeigen. Diagramme der schrecklichen Gesichter, die sie in der Nacht verfolgen. Sie zeigten mir hektisch und dringend, wo die Dämonen im Raum standen. Ich hatte unzählige Kinder, die schreiend aufwachten, die unter nächtlichen Schrecken litten. Ich hatte Menschen, die schlafwandelten und Dinge herumwarfen und dennoch nicht aufwachten. Ein Mann schnitt sich im Schlaf mit einem Rasiermesser die Handgelenke auf und schlief weiter, auch als ich ihn verband und Hilfe rief. Ich hatte Patienten, die plötzlich mitten im Traum aufhörten zu atmen, und ich musste hereinrennen, um Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Manchmal schaffen es einige Menschen irgendwie, die Tür des Schlafzimmers zu öffnen, durch den Flur zu wandern und in den Überwachungsraum zu kommen. Manche versuchen, mich im Schlaf anzugreifen, zu schlagen, zu beißen. Was ich sagen will, ist: Ich habe viel gesehen. Ich musste bei all dem einen kühlen Kopf bewahren und mich auf die Arbeit konzentrieren. Reißen Sie Ihre Kabel heraus, muss ich sie wieder anbringen und sicherstellen, dass die EEG-Aufzeichnung online bleibt. Fangen Sie an, Schlaf zu wandeln, kann ich Sie nicht aufwecken. Ich muss sicherstellen, dass Ihre Kabel noch an Ort und Stelle sind, dass wir ein gutes Signal erhalten und dass die Infrarotkamera alles erfasst, damit wir die Daten analysieren können. Normalerweise muss ich nur sicherstellen, dass sie im Schlafzimmer bleiben und sich nicht verletzen können, weder sich noch mich. Ein Kind schreit? Kein großes Problem. Es kann am Anfang ein wenig unheimlich sein, aber ich habe es 1000-mal zuvor gesehen. Ich muss nur sicherstellen, dass das Signal in Ordnung ist. Die Zeit und Dauer des Nachtschreckens notieren. Und dann geht es weiter wie gewohnt. Ich muss aufmerksam sein und mich auf mein Hauptziel konzentrieren. Sicherstellen, dass die Datensammlung der Patienten unterbrechungsfrei fortgesetzt wird und eine entsprechende akribische schriftliche Aufzeichnung etwaiger ungewöhnlicher Ereignisse führen. Schließlich sind sie deswegen hier. Diese Patienten, damit wir sie diagnostizieren können, damit wir ihnen die Behandlung und Medikamente geben können, die sie brauchen, um mit ihrem Leben weiterzumachen, damit wir ihnen helfen können, aus der Blase des Terrors auszubrechen, die sie jede Nacht umgibt, geschaffen von ihren eigenen Gedanken. Wenn es schlecht läuft, kann das schlafende Gehirn ein böses, selbstzerstörerisches Ding sein. Mein Job ist es, es einzudämmen. Ich bin tatsächlich an diese Routine gewöhnt, diese seltsamen, tumultartigen Nächte, mehr als viele meiner Kollegen. Wissen Sie, ich wurde ein Schlafneurobiologe wegen meines älteren Bruders. Ich kann mich nicht erinnern, wann es begann. Aber ich erinnere mich, dass ich regelmäßig aufwachte und ihn murmeln und im Schlaf reden hörte. Manchmal saß er aufrecht und schrie. Andere Male würde er wimmern. Seine Stimme würde ängstlich und verwirrt klingen. Das Wimmern hatte mich aus irgendeinem Grund mehr erschreckt als das Schreien. Tagsüber war er mein großer Bruder. Wir spielten zusammen Basketball und er kaufte mir Eis am Stiel vom Eiswagen mit seinem Taschengeld, half mir über die Straße zu gehen und meine Schuhe zu binden. Er ist nur ein paar Jahre älter als ich. Aber 2 Jahre können während der Kindheit eine große Kluft sein. Er war mein Held. Aber nachts wurde er zu diesem verängstigten kleinen Jungen, der mich angriff, als ich versuchte, ihn aufzuwecken. Im Laufe der Zeit gewöhnte ich mich jedoch daran. Als wir älter wurden, wuchs er nicht daraus hinaus, wie die meisten Kinder. Es wurde schlimmer. Er begann eine Vielzahl von Symptomen zu erleben. Nächtliche Schrecken, Schlafparalyse, Schlafwandeln und auch das, was ich jetzt als REM-Störung kenne. Es wurde nicht besser. Dann begannen seine Visionen und Halluzinationen auch in den Tag hineinzuwirken. Was Ungeheuer und Schrecken in seinen Traumlandschaften gewesen waren, verfolgte ihn jetzt auch im Wachzustand. Er wurde mit Schlafstörungen, kombiniert mit Schizophrenie, diagnostiziert. Ich wollte ihm helfen. Es hat auf jeden Teil seines Lebens Auswirkungen gehabt. Er war intelligenter als ich, mit einer möglichen glänzenden Zukunft vor ihm. Aber er hinkte mit seinen Studien zurück, unfähig, sich zu konzentrieren. Ich begann, das Gehirn für ihn zu studieren, weil ich verstehen wollte, was in seinem Kopf vor sich ging. Also begann ich meine Suche nach den Mysterien des Gehirns, um seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Weil ich ihm helfen wollte. Und anderen wie ihm. Ich wollte, dass er wieder er selbst wird. Mein Bruder hat sich leider nie wirklich verbessert. Keine Menge an Medikamenten konnte ihm helfen. Jedoch bestand er darauf, dass seine Visionen nicht aufgrund einer Störung waren. Sie waren real. Dass Medikamente nichts wegnehmen könnten, wenn sie real wären. Als ich mit meinen wissenschaftlichen Studien voranschritt, die ich genau aus diesem Grund begonnen hatte, ihm zu helfen, verursachte es ironischerweise eine Kluft zwischen uns. Ich dachte, er würde stolz sein, als ich meinen Doktortitel erhielt. Aber er sah meine wissenschaftlichen Bemühungen fast als Verrat an. Als Zeichen, dass ich ihm nicht glaubte. Ich denke, die Tatsache, dass ich sein jüngerer Bruder bin, hilft nicht viel. Es spielt keine Rolle, wie viele Qualifikationen ich erlange, wie viele wissenschaftliche Publikationen ich schreibe, wie respektiert ich unter meinen akademischen Kollegen bin. Mein Bruder wird mir nie zuhören. Und er weigert sich, mein Labor zu betreten oder irgendwelche von mir empfohlenen Behandlungen auszuprobieren. Wir haben seit Jahren nicht miteinander gesprochen. Aber was ich hier erzählen werde, was ich heute Nacht erlebt habe, geht nicht um meinen Bruder. Was ich in den letzten Stunden erlebt habe. Nun ja, es reicht zu sagen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben die Ansicht meines Bruders überdenke. Vor ein paar Tagen hatten wir einen sehr verwirrenden Fall in das Schlaflabor gebracht. Der Patient ist ein Mann, Mitte 20, der vor ein paar Tagen in ein atypisches Koma gefallen war, bevor er in unsere Einrichtung verlegt wurde. Der ältere Bruder des Patienten begleitete ihn und saß besorgt im Schlafzimmer auf einem Stuhl neben seinem Bett und hielt seine Hand. Ich gebe zu, einer der Gründe, warum ich mich für diesen Fall interessiert habe, ist, weil er mich persönlich an mich erinnerte. An meinen Bruder und mich. Einige meiner Kollegen zögerten, diesen Patienten zur Beobachtung aufzunehmen. Der Grund dafür ist, dass dieser Patient eine ganze Liste seltsamer und ungewöhnlicher Symptome aufweist. Der Bruder des Patienten berichtet, dass der Patient einige Tage vor seinem Koma eine leichte Kopfverletzung erlitten hatte. Nicht ausreichend, um eine signifikante Kopfverletzung zu verursachen, aber es hat wahrscheinlich zu seinen Symptomen beigetragen, dachten wir. Sein Bruder erzählte uns später, dass der Patient tatsächlich die Stunden vor seinem Koma dokumentiert hat. Er litt unter extremen Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Das Bein des Patienten sollte in der Theorie einen diagnostischen Hinweis darauf liefern. Als ich dem Patienten die Drähte anbrachte, wir müssen Sensoren um Brust, Bauch und Beine platzieren, um Atemmuster und Beinbewegungen zu überwachen, hat mich das linke Bein des Patienten wirklich schockiert. Es scheint nekrotisch zu sein. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Das Team der Pathologie hat mehrere Biopsien entnommen und diese zur Analyse an die führenden medizinischen Zentren und spezialisierten Labore auf der ganzen Welt geschickt. Endokrinologen wurden konsultiert, falls es sich um eine seltene hormonelle Störung handelt. Dermatologen haben ihn untersucht, falls es sich um eine Infektion oder eine merkwürdige Verletzung oder Verbrennung auf seiner Haut handelt. Experten für Tropenkrankheiten sind herübergeflogen, um zu suchen, ob es sich um ein Gift aus einem Biss oder etwas ähnlich Obskurem handelt. Wir waren gründlich und jede Möglichkeit wurde untersucht. Seine Blutwerte, der Pathologiebericht, alles ist sauber. Was auch immer das ist, wir haben keine Antwort. Wir haben diese Krankheit noch nicht kategorisiert. Wir haben nicht die Werkzeuge, um sie zu erkennen, weil wir nicht wissen, was es ist. Der Professor, der unser Labor leitet, hat die Theorie, dass der Patient möglicherweise einem luftübertragenen Krankheitserreger ausgesetzt war, der sein peripheres und zentrales Nervensystem infiziert hat. Die Symptome in seinem Bein breiten sich langsam aus, höchstwahrscheinlich durch seine Nerven. Es könnte erklären, warum wir ungewöhnliche Gehirnaktivitäten aufzeichnen, wenn es auch sein Gehirn infiziert hat. Was seltsam ist, seine Gehirnwellen sind nicht typisch für einen Koma-Patienten, aber alle seine anderen körperlichen Merkmale sind es. Seine Pupillen reagieren nicht auf Licht. Und er reagiert auf keinerlei angewandte Reize, einschließlich schmerzhafter Reize, außer Reflexantworten. Er ist ein medizinisches Rätsel und er erregt weltweit in medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen Aufsehen. Er könnte den Schlüssel zu einer obskuren Krankheit halten und damit zu einer neuen Entdeckung. Wir betreten hier unerforschtes Gebiet. Aber im Moment ist er hier. Allein im Labor. Nur ich bin da, um ihn zu überwachen und seine Gehirnaktivität zu verfolgen. Einige Leute sind sich nicht sicher, ob die Krankheit, die er hat, ansteckend ist. Aber wir glauben nicht. Trotzdem habe ich nur einen Blick auf seinen Bruder geworfen, der seine Hand hielt, traurig und verzweifelt aussah. Und ich wusste einfach, dass ich helfen musste, so gut ich konnte. Also haben sich heute Nachmittag, einer nach dem anderen, alle meine Kollegen im Labor verabschiedet und sind nach Hause gegangen. Bald war nur noch ich übrig, um den Patienten über Nacht allein zu überwachen. Ich habe das, wie ich sagte, schon oft gemacht. Es ist die übliche Routine. Ich schaute einen Moment durch das Fenster in das Schlafzimmer. Ich überprüfte die Signale erneut, stellte sicher, dass die Kameras funktionierten. Zufrieden mit allem machte ich es mir auf meinem Stuhl gemütlich und bereitete mich auf die lange Nacht vor. Ich schaltete meinen persönlichen Laptop ein und überprüfte E-Mails und so weiter. Ich kann jedoch keine Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden, falls die Patienten nachts rufen oder Geräusche machen. Ich kann es nicht riskieren, so etwas zu verpassen. Ich las gerade etwas online, als ich zum ersten Mal Schritte aus dem Flur hörte. Ich dachte mir nichts dabei. Wahrscheinlich war einer der Patienten aufgewacht und musste auf die Toilette oder so. Ich vertiefte mich in den Artikel, den ich las, als plötzlich alles stillzustehen schien, als mir klar wurde, es gab keine anderen Patienten im Schlaflabor heute Nacht. Nur ich und der Koma-Patient. Mein Kopf wandte sich sofort dem Monitor zu, in der zweifelhaften Hoffnung, dass der Patient vielleicht aufgewacht war. Nein. Immer noch im Bett. regungslos wie ein Baumstamm. Die Schritte waren im Flur und sie schienen auf das Schlafzimmer zuzugehen. Ich drehte mich auf meinem Stuhl und hastete zur Tür in großen, eiligen Schritten, fast springend. Ich öffnete sie und spähte hinaus. Niemand war im Flur. Um sicher zu gehen, überprüfte ich die nahegelegenen Räume, einschließlich der leeren Schlafzimmer. Alle Türen zum Schlaflabor waren verschlossen. Nur eine Sicherheitskarte des Personals kann sie öffnen. Ich war sicher und abgeriegelt. Es musste meine Einbildung gewesen sein. Seufzend kehrte ich in den Überwachungsraum zurück. Noch einmal überprüfte ich schnell, ob die Aufnahmen in Ordnung waren. Und dann ging ich wieder zu meiner Laptop-Routine über. Mit den summenden Computerventilatoren, dem gleichmäßigen Piepen der Herzfrequenzen des Patienten und nichts Interessantem online, war ich kurz davor einzuschlafen. Diese fast bewusstlose Phase ist tatsächlich der Zeitpunkt, an dem man fast in den Stadium 1-Schlaf übergeht. Das erste Stadium des nicht schnellen Augenbewegens, NREM-Schlafs, falls es dich interessiert. Das gleichmäßige Geräusch der Herzfrequenzen des Patienten hatte mich fast in Trance versetzt. Und es war auch die Herzfrequenz, die mich mit einem Ruck wieder aufweckte. Die Herzfrequenz des Patienten hatte sich spontan erhöht. Sehr schnell. Ich sah gespannt auf das EEG-Signal. Es hatte sich geändert. Wurde schneller. Reagierte auf etwas. Wachte der Patient auf? Ich starrte auf das Infrarotkamerabild, das verschwommen war. Also stand ich auf und ging, um durch das Fenster zu schauen. Nichts. Es gab keine Bewegung, keine Veränderung im Bewusstsein des Patienten. Aber seine Atmung und Herzfrequenz hatten zugenommen. Seine Gehirnaktivität hatte sich innerhalb des Komas verändert. Erlebte er Halluzination? Ich starrte für einige Zeit auf die regungslose Gestalt im Bett in der Dunkelheit. Und dann bewegte sich etwas im Raum. Zuerst dachte ich, es sei der Schatten des Schrankes auf der anderen Seite des Raumes. Aber der Schatten bewegte sich. Schlich. Eine schwarze Masse, die sich langsam dem Bett näherte. Ich blinzelte, um mir sicher zu sein. Es war so dunkel, dass der Geist manchmal Formen der Dunkelheit und Schatten, Illusionen erschafft. Nein. Es schien wirklich da zu sein. Es dehnte sich aus. Als ob dieses schwarze Ding auf allen Vieren gewesen wäre und jetzt aufstand, um über dem Patienten in seinem Bett zu stehen. Ein Eindringling. War jemand hier, um den Patienten anzugreifen? Oder einfach jemand geistig Instabiles, der irgendwie einen Weg hereingefunden hatte? Vielleicht hatte sich jemand hereingeschlichen und war hinter einem der Mitarbeiter hereingekommen, als dieser durch die Sicherheitstür eingetreten war. »Hey!« rief ich. Und klopfte an das Fenster. »Hey, du sollst da nicht sein!« Die Gestalt blieb regungslos stehen. Ich ging zurück zur Tür, durch den Flur und in das Schlafzimmer. Ich schaltete das Licht ein. Niemand war dort. Es hätte keine Zeit zum Entkommen gegeben. Wenn sie das Schlafzimmer verlassen hätte, wäre sie mir im Flur begegnet. Wie seltsam. Wahrscheinlich nur ein Trick in der Dunkelheit. Um sicher zu gehen, schaute ich jedoch unter dem Bett und im angrenzenden Badezimmer sowie im Schrank zur Sicherheit. Alles war in Ordnung. Ich sah den Patienten im Bett an. Jetzt stand ich über dem Bett, genau wie ich es mir vorgestellt hatte, dass der Schatten es getan hat. Die Atmung des Patienten hatte sich wieder normalisiert. Ich kehrte zurück in den Überwachungsraum und sah auf den Bildschirm, der die Kameraansicht anzeigte. Wir können Videos abspielen, ohne die Live-Aufzeichnung zu beeinträchtigen. Also spulte ich die Aufzeichnung ein paar Minuten zurück. Es gab nichts darauf. Keinen Schatten. Alles war wie üblich. Ein leerer Raum mit dem Patienten im Bett. Nichts bewegte sich. Bis ich ein paar Minuten später reinkam, um nachzusehen. Ich setzte mich wieder an meinen Laptop. Konnte mich nicht mehr wirklich auf den Artikel konzentrieren, den ich gelesen hatte. Ich beschloss, etwas Ablenkung zu suchen. Ich ging zu YouTube und begann einige Videos anzusehen, mit ausgeschalteten Lautsprechern. Ich entdeckte auch r/silentvideos auf Reddit, ein Lebensretter für meine Arbeitssituation. Bald konnte ich mich entspannen und war vertieft in meinen Bildschirm. Ich weiß nicht, wie viel Zeit so vergangen ist. Etwa eine Stunde, glaube ich. Meine Augen wanderten zurück zum Aufnahmescreen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Es gab kein EEG-Signal. Es war flach. Kein Herzsignal. Kein Atemsignal. Mein Herz schoss mir in die Kehle. Der Patient war tot? Und hatte ich es verpasst? Ich hätte etwas tun sollen. Was war passiert? Oh Gott, was für ein Idiot ich war, mich in Videos zu verlieren. Ich blickte rüber zum Kamerabildschirm und der Patient war weg. Das Bett war leer. Inmitten des Adrenalinschubs und der Verwirrung und ja, auch der Angst. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt mehr Angst hatte, meinen Job wegen Fahrlässigkeit zu verlieren, als vor irgendetwas anderem, rannte ich in das Schlafzimmer und schaltete das Licht ein. Das Bett war zerwühlt, als hätte der Patient gerade das Weite gesucht. Aber das war unmöglich. Die Tür war geschlossen gewesen. Und die Außentür hatte ein Sicherheitsschloss. Nur diejenigen mit einer Chipkarte konnten hinauskommen. Ich war nervös und versuchte, die Gedanken abzuwehren, dass ich in große Schwierigkeiten geraten würde, weil ich nicht aufgepasst hatte und diesen Patienten habe weggehen lassen. Ich sah in das angrenzende Badezimmer. Nichts. Ich sah in den Kleiderschrank. Nichts. Ich ging auf die Knie und sah unter das Bett. Der Teppich fühlte sich rau unter meinen Handflächen an. Der Patient lag unter dem Bett. Ich atmete erleichtert aus. Hallo? Sagte ich. Keine Antwort. Seine Augen waren geschlossen. Ohne darüber nachzudenken, rutschte ich seitlich unter das Bett und zog den Mann langsam mit einer Hand heraus. Er war immer noch bewusstlos. Die Drähte waren immer noch an seinem Kopf befestigt, aber am anderen Ende vom Aufnahmegerät abgesteckt worden. Sie hingen also wie lange, unverbundene Drähte, wie Dreadlocks von seinem Kopf. Angestrengt und keuchend schaffte ich es irgendwie, seinen Körper zurück ins Bett zu bekommen. Dann machte ich mich daran, alles wieder einzustecken, wo es hingehörte, und deckte ihn dann wieder mit der Decke zu. Ich ging zurück in den Überwachungsraum. Das Signal war zurück und wurde aufgezeichnet. Das Signal deutete darauf hin, dass er tatsächlich immer noch im Koma lag. Wie hatte er es geschafft, aus dem Bett zu kommen? War er wieder zu Bewusstsein gekommen, hatte seine Drähte abgesteckt und sich dann aus irgendeinem Grund unterm Bett versteckt, vielleicht verängstigt von der neuen Umgebung, und ist dann wieder ins Koma gefallen? Sehr unwahrscheinlich, aber die einzige Lösung für dieses Rätsel, die ich mir vorstellen konnte. Das war alles so seltsam. Es gab nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Das Video. Visueller Beweis. Damit würden wir genau wissen, was passiert war. Ich klickte auf Zurückspulen auf dem Videofeed. Die letzte Stunde war nur ein leerer, toter Bildschirm. Mir stockte der Atem. Ich setzte mich schwer auf meinen Stuhl. Es muss eine rationale Erklärung für all das geben. Ich ging zur Tür, die in den Flur führte, und schloss sie. Sie verriegelt automatisch, sodass nur ich sie mit meiner Karte öffnen kann, um herauszukommen. Nur zur Sicherheit. Ich dachte auch, es wäre eine gute Idee, sich bei der Sicherheitsabteilung zu erkundigen. Sie sind rund um die Uhr telefonisch erreichbar, um einsamen Mitarbeitern in unserer Einrichtung zu helfen. Daher wäre es vielleicht eine gute Idee, ihnen von den Schritten und all dem zu erzählen, damit sie jemanden schicken könnten. Zuvor hatte ich das für übertrieben gehalten. Ich mache ungern ein Fass auf um nichts, aber jetzt... Nun ja, Vielleicht spielte mir jemand einen Streich. Jetzt wollte ich einfach nur jemanden bei mir haben. Etwas Beruhigung. Ich nahm das Bürotelefon in die Hand. Und es gab kein Rufzeichen. Egal. Ich nahm mein Handy aus meiner Tasche. Kein Signal. Seltsam. Ich versuchte, die Position zu ändern und so weiter, aber es half nichts. Ich ging auf meine E-Mails, um meinem Kollegen zu schreiben, ob ich ihn bitten könnte, die Sicherheit für mich anzurufen. Diese E-Mail konnte nicht gesendet werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung und versuchen Sie es erneut. Die Internetverbindung war definitiv noch da. Ich lud ein YouTube-Video. Es spielte einwandfrei. Ich klickte auf ein anderes Video. Und plötzlich brach ein Schrei los. Zu sagen, dass ich verärgert war, ist eine Untertreibung. Hatte jemand einen Schrei in eines dieser Videos eingebaut? Ich drückte auf die Stummtaste und es machte keinen Unterschied. Mein Laptop war bereits stumm geschaltet. Ich stand auf. Mein Kopf wirbelte von dem unerwarteten Schrei. Er hörte nicht auf. Ich überprüfte den EEG-Bildschirm. Die Gehirnaktivität war wie zuvor, komatös. Aber sein Kinnmuskelsignal war aktiv. Das bedeutete, dass sein Mund sich bewegte. Das Infrarotkamerabild war zu körnig, um es zu erkennen. Also warf ich einen Blick durch das Fenster in sein Zimmer. Tatsächlich stand sein Mund weit offen. Seine Brustmuskeln waren angespannt. Er schrie unerbittlich. Aber seine Gehirnsignale. Er war immer noch im Koma. Bevor ich das mental verarbeiten konnte, setzte sich der Patient auf einmal auf. Hier ist das Ding. Es gab keine Aktivität in seinen orbitofrontalen, paritalen oder motorischen Regionen. Grundsätzlich waren die Gehirnbereiche, die seine Entscheidung, sich aufzusetzen, zu planen und seinen Muskeln zu signalisieren, sich zu bewegen, alle ruhig, alle inaktiv. Dem Aussehen des Signals nach zu urteilen, kontrollierte sein Gehirn seine Bewegungen tatsächlich nicht. Was zur Hölle? Vielleicht war irgendetwas mit dem Signal nicht in Ordnung. Vielleicht gab es einen Fehler mit der Aufnahmeeinrichtung. Ich rannte zur Tür, die ich gerade vor ein paar Minuten geschlossen hatte. Sie öffnete sich nicht. Ich versuchte, meine Karte hindurchzuziehen. Kein Piepen. Nichts. Ich ging, um das Licht einzuschalten. Vielleicht hatte ich die Karte im Dunkeln nicht richtig auf den Sensor gerichtet. Das Licht ging auch nicht an. Es war einfach komplett aus. Es gibt eine Glasscheibe an der Seite der Tür, die vom Überwachungsraum zum Flur führt. Vielleicht könnte ich sie einschlagen und mich hindurchzwängen. Ich hob den Stuhl über meinen Kopf, stellte meine Füße fest auf den Boden und bereitete mich vor, auszuholen. Jemand stieß mich. Irgendjemand schob mich mit Kraft von der Tür weg. Ich kippte um. Der Stuhl entglitt mir. Fiel auf mich in einer verwirrten, tumultartigen Bewegung, in der ich nicht erkennen konnte, wo mein Kopf im Verhältnis zu meinen Füßen und dem Boden war. Ich schaffte es, mich zu entwirren, den Stuhl von mir zu schieben, ohne darüber nachzudenken, welche bösartige Kraft mich auf den Boden geworfen hatte. Alles nahm ich einfach hin. Das Adrenalin machte mich vielleicht fassungslos. Dann wurden die Monitore des Aufnahmecomputers dunkel. Die EEG-Signale und die Bildschirme der Kameraübertragung. Beide. Einfach, zack. Und sie waren weg. Ich wurde in größere Dunkelheit gestürzt. Ich rannte zum Fenster, um in den Raum des Patienten zu schauen. Er saß aufrecht im Bett, schrie immer noch. Er hatte die ganze Zeit über unerbittlich geschrien. Ich starrte ihn an und hämmerte gegen das Fenster, versuchte ihn aufzuwecken. Das war kein normales Koma. Vielleicht könnte ich ihn aufwecken, wenn ich es versuchte. Ich weiß nicht, was zum Teufel das war. Ich war bereit, jetzt alle Protokolle über Bord zu werfen. Und dann... Jemand schloss den Vorhang von der anderen Seite des Raumes. Ich stand einfach nur da und starrte ihn an. Ich sah keine Hand, die den Vorhang zur Seite zog. Nur die ruckartige Bewegung des Vorhangs, der an den seitlichen Rand der Fensterscheibe gezogen wurde. Ein anderer hätte vielleicht gerufen, gefragt, wer dort war. Ich weiß nicht warum, aber ich tat es einfach nicht. Vielleicht, weil ich wusste, dass es nichts nutzen würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich das tippen würde, aber ich wusste in diesem Moment, dass ich es nicht mit einem Menschen zu tun hatte. Ich fühlte mich einfach plötzlich erschöpft. Ich ging kleinlaut, ziellos und setzte mich vor meinen Laptop. Es scheint, dass der Strom aus dem Gebäude verschwunden ist, irgendwie. Zumindest aus dem Aufnahmeraum. Ich kann anderswo nicht nachsehen. Das bedeutet, dass die Sicherheitstüren automatisch entriegelt werden sollten. Aber das haben sie nicht. Ich bin hier gefangen. Der einzige Grund, warum ich immer noch auf das Internet zugreifen kann, ist, dass mein Laptop voll aufgeladen war. Ich habe versucht, vielen Leuten E-Mails zu schicken. Ich habe versucht, mich bei Skype anzumelden. Ich habe versucht, auf Facebook zu schreiben. Aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Auf meinem Telefon gibt es kein Signal. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, auf Reddit zu posten. Das Eingabefeld funktioniert irgendwie immer noch. Und so bin ich hier. Der Patient ist im Raum nebenan. Er schreit immer wieder. Ab und zu. Ist er im Koma oder ist er jetzt wach? Ich weiß es nicht. Ich will es fast nicht wissen. Er schreit hin und wieder ein echtes Wort. Ein seltsames Wort. Ein paar fremde Silben immer wieder. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Es gibt keine Erklärung dafür, was passiert ist. Zumindest keine, die ich erkennen kann. Ich habe das Gefühl, dass dies, was auch immer das ist, es nur auf den Patienten abgesehen hat und mich einfach aus dem Weg räumen will. Ich habe keine Wahl, als nachzugeben. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ich muss nur den Rest dieser Nacht überstehen. Die Dunkelheit scheint sich endlos vor mir auszudehnen. Wenn der Morgen kommt, wenn ich hier lebend rauskomme, werde ich meinen Bruder besuchen gehen. Und ich werde mich bei ihm entschuldigen.
Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Du willst wissen, wie es bei Midnight Stories hinter den Kulissen zugeht? Schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort wirst du fündig. _Midnight Stories oder in den Shownotes.